Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Nina Bus-Bartels bin ich. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. Der Hörsaal ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wie immer habe ich jetzt wieder einen Vortrag aus der Wissenschaft für euch. Bei einer Entführung verbringen Geiseln oft viel Zeit mit ihren Entführern und sie sind ihnen völlig ausgeliefert. Wenn es hier zu einer emotionalen Beziehung kommt, vielleicht sogar Zuneigung entsteht, dann erscheint uns das absurd. In den 1970er Jahren wurde hierfür sogar ein psychiatrisches Krankheitsbild beschrieben, das Stockholm-Syndrom. Es ist medizinisch, aber höchst umstritten.
Die Erfindung des Stockholm-Syndroms bietet einen Einblick in die Produktion psychiatrischen und kriminologischen Wissens und zeigt darüber hinaus, wie sich die Rolle des Staates im Kontext von Terrorismus und Neoliberalismus wandelte.
Das ist die Historikerin Juliane Hornung. Sie forscht an der Universität Köln. Ihre Spezialgebiete sind Mediengeschichte, Globalgeschichte politischer Gewalt und Geschlechtergeschichte. In ihrem Vortrag beschreibt die Historikerin, wie sich die Beziehung zwischen Geiseln und ihren Entführern im Laufe der Geschichte verändert hat und wie unterschiedlich eine intime Beziehung zwischen Opfer und Entführer bewertet wurde.
Die Diagnose Stockholm-Syndrom sagt wenig über den vermeintlichen Geisteszustand der Entführungsopfer aus, aber, und das ist heute Abend mein Ausgangspunkt, viel über die Gesellschaften, in denen sie gestellt wurde.
Besonders spannend ist dabei, wie unterschiedlich die Beziehung zwischen Geisel und Entführer bewertet wurde, je nachdem, welches Geschlecht die Geisel hatte.
Die Sexualisierung weiblicher Geiseln lässt sich nicht nur anhand reißerischer Medienberichterstattung nachzeichnen. Sie prägte zum Teil auch das psychiatrische und kriminologische Wissen der 1970er Jahre.
Juliane Hornung zitiert in ihrem Vortrag zahlreiche Berichte von Geiseln. Und weil die Zitate alle auf Englisch sind, habe ich die Stellen für euch übersetzt. Juliane Hornung hat ihren Vortrag am 16.03.2026 am Historischen Kolleg in München gehalten. Und der Vortrag heißt »Liebe in Gefangenschaft«. Oder warum das Stockholm-Syndrom in den 1970er und nicht in den 1870er Jahren erfunden wurde.
Stockholm im August 1973. Jan-Erik Olsen und Clark Olofsson überfallen eine Filiale der Svenska Kreditbanken im Stadtteil Norrmalm und verbarrikadieren sich mit 4 Bankangestellten, 3 Frauen und einem Mann im Tresorraum im Keller. Im Austausch für die Geiseln fordern die beiden kleinen Kriminellen 3 Millionen schwedische Kronen und ein Fluchtfahrzeug. Die Polizei umstellt das Gebäude, begleitet von Reportern und Fernsehteams, die live im Ort des Geschehens berichten. So verfolgen schwedische und internationale Publika das Geiseldrama gewandt in Echtzeit. Was die Öffentlichkeit schockiert, ist allerdings weniger die Gewalttat, sondern das Verhalten der Geiseln. Diese 4 benehmen sich nämlich äußerst merkwürdig. In kurzen Gesprächen mit der Polizei zeigen sie sich regelrecht feindselig und bestehen darauf, nicht von ihren Kidnappern getrennt zu werden, die sie angeblich beschützen. Als sich die Bankräuber nach 6 Tagen der Polizei ergeben, verabschieden sich die Geiseln herzlich von ihren Kidnappern und Christine Enmark, eine der Frauen, ruft: Clark, ich werde dich wiedersehen. Der Polizei erzählt sie später, Zitat: Clark war zärtlich zu mir. Ja, wir haben Händchen gehalten, aber wir hatten keinen Sex. Ich habe mich unglaublich sicher gefühlt. Ihre Leidensgenossin, Birgitta Lundblad, eine verheiratete Frau mit 2 Kindern, besucht Clark Olofsson später im Gefängnis. Obwohl die Frauen es vehement bestritten, in den folgenden Jahren unterstellten Psychiater und Journalisten ihnen immer wieder, dass sie sich in ihre Entführer verliebt und sogar sexuelle Beziehungen mit ihnen gehabt hätten. Als sogenanntes Stockholm-Syndrom avancierte das Geiseldrama von Stockholm schnell zur Chiffre für eine irrationale, ja krankhafte emotionale Bindung zwischen Entführungsopfern und Kidnappern. Auf der Konferenz Dimensions of the Victimization in the Context of Terroristic Acts 1977 verknüpfte der amerikanische Psychiater Frank Ogburn dieses Verhalten mit der neuen Bedrohung des internationalen Terrorismus und entwarf ein beängstigendes Szenario. They are overwhelmingly grateful to terrorists for giving them life.
Die Geiseln sind den Terroristen zutiefst dankbar, dass sie ihnen das Leben schenken. Sie konzentrieren sich auf diese Freundlichkeit und nicht nur auf ihre Brutalität. Eine intellektuelle Wertschätzung der Dinge, wofür die Terroristen kämpfen, mag mit diesen irrationalen Gefühlen zusammenhängen.
So werde die Sache der Terroristen verbreitet zu Ogburn und das allgemeine Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zerstört. Dass das emotionale Band zwischen Entführungsopfer und Entführer als problematisch betrachtet wurde, ist allerdings weniger selbstverständlich, als es zunächst scheinen mag. 1904 wurde der Amerikaner Ayan Perdikaris in Marokko von Moulay Ahmed el-Raisuli entführt. Raisuli war der Anführer einer ethnischen Gruppe, die gegen den Sultan von Marokko rebellierte. Er forderte unter anderem 70.000 US-Dollar Lösegeld und die politische Kontrolle über Gebiete in der Nähe von Tanger. Theodore Roosevelt, der mitten im Wahlkampf steckte, schickte Kanonenboote. Der Sultan knickte ein und Paddy Carus war wieder frei. In einem Artikel für das prestigeträchtige National Geographic Magazine zeichnete Paddy Carus anschließend ein ausgesprochen wohlwollendes Bild von seinem Kidnapper. I felt grateful to Providence.
Ich war dankbar, dass ich, nachdem mich ein solches Unglück ereilt hatte, wenigstens in die Hände des gütigsten und sanftmütigsten Räubers geraten war, den man sich vorstellen kann. Tatsächlich stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass ich den Mann allmählich zu mögen begann.
Und als es ans Abschiednehmen ging, verspürte Paddy Carus sogar Wehmut. Melancholisch schrieb er, shall I confess it? Yes.
Soll ich es gestehen? Ja. Es tat mir wirklich leid, eine der interessantesten und attraktivsten Persönlichkeiten, die mir je begegnet sind, zu verlassen. Und so ritt ich, traurig und doch voller Freude, davon.
Interessanterweise hielt 1904 niemand Paddy Carus' innige Beziehung zu Raisuli für schwierig, geschweige denn für krankhaft. Warum also war ein positives Verhältnis zu Kidnappern Anfang des 20. Jahrhunderts kein Problem? Und warum wurde es zu einem in den 1970er Jahren? Im Zentrum des Stockholm-Syndroms steht eine Emotion oder besser gesagt ein ganzes Spektrum von Emotionen, die mit Freiwilligkeit verknüpft werden. Liebe, Zuneigung, Dankbarkeit, Vertrauen. Historikerinnen wie Ute Frevert oder Joanna Burke haben gezeigt, dass menschliche Emotionen nicht einfach das Ergebnis biochemischer Prozesse sind, die seit Jahrhunderten immer gleich gefühlt und ausgedrückt werden. Welche Gefühle als in Anführungszeichen normal oder als krankhaft gelten, wie sie körperlich zum Ausdruck gebracht werden und wie man sie angemessen in Worte fasst, ist zeit- und ortsabhängig. Ob zum Beispiel Tränen ein angemessener Ausdruck von Trauer sind, ob sie als unmännlich stigmatisiert werden, ob man sie laut schluchzend vergießt oder diskret hinter einem Taschentuch verbirgt, das hängt von den Normen und Werten einer Gesellschaft ab und sehr oft auch von den Geschlechterrollen. Das Stockholm-Syndrom ist dafür ein Paradebeispiel. Es ist medizinisch höchst umstritten und wurde nie in das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association aufgenommen. Das ändert nichts daran, dass es eine packende Storyline bot und bietet, die nicht nur Netflix-tauglich ist. Man kann immer wieder in der Presse lesen, dass Berichte realer Geiseln durch die Brille des Stockholm-Syndroms gedeutet werden. Die Diagnose Stockholm-Syndrom sagt also wenig über den vermeintlichen Geisteszustand der Entführungsopfer aus, aber, und das ist heute Abend mein Ausgangspunkt, viel über die Gesellschaften, in denen sie gestellt wurde. Ähnliches gilt für mein Habil-Projekt. Ich untersuche, wie transnationale Entführungen, also Entführungen fremder Staatsangehöriger, im 19. und 20. Jahrhundert zu einer modernen politischen Gewaltpraktik wurden. Warum ist dieses Thema wichtig? Entführungen scheinen heute allgegenwärtig. Historisch wissen wir aber erstaunlich wenig darüber, wie sich einerseits ein recht vorhersehbares Handlungsschema etablierte und sich ein diplomatisches, rechtliches und mediales Wissen über Nationengrenzen hinweg verbreitete. Heute kennen bei Entführungen ja im Grunde alle Akteure ihre Rollen, sie wissen, über welche Kanäle kommuniziert werden muss und so weiter. Andererseits bleiben Entführungen wie alle Praktiken ergebnisoffen und volatil. Sie changieren also zwischen Krise und Normalität. Transnationale Entführungen eröffnen neue Perspektiven auf zentrale Konfliktfelder der Moderne, auf Nations- und Staatbildung, auf Diplomatie und internationale Beziehungen, auf das Verhältnis von Staat und Bürger, die Bedeutung der Massenmedien und auf Zivilisationsvorstellungen. Die globalen Schauplätze, die ich mir ansehe, führen vom Mittelmeerraum im 19. Jahrhundert über Irland im Bürgerkrieg der 1920er Jahre zum geteilten Deutschland im Kalten Krieg und nach Südamerika in den 1970er Jahren. Die Entführungsopfer und ihre Familien wurden gegen ihren Willen zum Spielball in diesen aufsehenerregenden nationalen und internationalen Konflikten. Mir ist es wichtig, auch ihre Perspektive und ihre zumindest eingeschränkte Handlungsmacht sichtbar zu machen. Ausgehend von der Beziehung zwischen Geiseln und Kidnapper möchte ich heute Abend einen Einblick in mein Forschungsprojekt geben. Wie sich der Umgang mit Entführungsopfern veränderte, aber auch wie sich die Wahrnehmung der Opfer selbst wandelte, sagt uns viel über gesellschaftliche, politische und mediale Strukturen und Prägungen einer Zeit. Denn die Kategorie Opfer, das hat Petra Terhöfen gezeigt, ist extrem umstritten. Wer als Opfer gilt, muss, Zitat, gesellschaftlich immer wieder neu ausgehandelt werden. Und bei Ockberg klang es ja auch schon an. Eine zumindest implizite Anschuldigung. Geiseln mit Stockholm-Syndrom waren unzuverlässige Geiseln. Sie kooperierten nicht mit der Polizei und hatten sich von Staat und Regierung abgewendet. Waren sie deshalb keine Opfer? Was erwartet sie also heute Abend? Mein Vortrag besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil blicke ich zurück ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts, als sogenannte Briganten im Mittelmeerraum Touristen und ausländische Geschäftsleute wie Ayaan Perdikaris kidnappten. Entführungen waren hier Teil der umkämpften Nationsbildungen und verkörperten Rückständigkeit und Moderne zugleich. Im zweiten Teil des Vortrags mache ich einen Zeitsprung in die 1970er Jahre. Die Erfindung des Stockholm-Syndroms bietet einen Einblick in die Produktion psychiatrischen und kriminologischen Wissens und zeigt darüber hinaus, wie sich die Rolle des Staates im Kontext von Terrorismus und Neoliberalismus wandelte. In meinem Buch untersuche ich rund 100 Jahre von den ca. 1870er bis in die 1970er Jahre. Dabei zeichne ich keine lineare Entwicklung nach. Ich verfolge den Wandel einer Gewaltpraktik in verschiedenen Konfigurationen, die sich nicht unbedingt ablösten, sondern als Möglichkeiten nebeneinander weiter bestanden. Ich beleuchte heute Abend also den Anfangs- und Endpunkt meiner Untersuchung. Und auf diese Weise möchte ich auch zeigen, warum es sich bei einem zeitgeschichtlichen Thema lohnen kann, ins 19. Jahrhundert zurückzublicken. Kommen wir zum ersten Punkt. Der Mittelmeerraum erlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fundamentale politische und gesellschaftliche Transformationen. Junge Nationen wie Italien und Griechenland, strauchelnde Imperien wie das Osmanische Reich oder das von den europäischen Großmächten bedrohte Sultanat Marokko rangen darum, staatliche Strukturen zu etablieren und ein staatliches Gewaltmonopol durchzusetzen. In dieser volatilen Situation entführten sogenannte Briganten Europäer und Amerikaner. Der Begriff Brigant verbindet zwei Bedeutungen, Bandit und Freiheitskämpfer. So handelt es sich bei den Kidnappern um Verbrecher auf der Flucht vor der Justiz, um Deserteure, verarmte Bauern und selbsternannte nationale Freiheitskämpfer. Einerseits hatten es die Briganten auf hohe Lösegelder abgesehen. Andererseits verfolgten sie zumindest zum Teil politische Ziele. Indem sie Ausländer entführten, wollten sie fremde Mächte in nationale Konflikte involvieren und aus ihrer Sicht illegitime Herrscher wie das piemontesische Königshaus, die Hohe Pforte oder den Sultan von Marokko auf der internationalen Bühne bloßstellen. Europäische und amerikanische Zeitgenossen exotisierten den Mittelmeerraum deshalb als unzivilisierten Gewaltraum. Dass es sich dabei um eine komplexe Konstruktion handelt, die man historisieren sollte, hat etwa Manuel Borutta gezeigt. Paradigmatisch bringt die damit verknüpften Ordnungsvorstellungen ein Zitat des britischen Premierministers William Gladstone auf den Punkt, als er 1881 frustriert klagte: There is a certain standard of order.
Von Regierungen wird ein gewisser Standard an Ordnung erwartet, den sie, sofern sie zivilisiert sind, auch aufrechterhalten können. In Italien gibt es Banditen, die Menschen in die Berge verschleppen und Lösegeld fordern. Dies ist ein Fall von organisierter Unordnung. Die Türkei toleriert etwas, das kein anderes Land je toleriert hat. Banditentum, das ebenfalls Barbarei ist.
Ähnlich, wenngleich mit wesentlich mehr Sympathie und einer Prise Räuberromantik, beurteilte das der Historiker Eric Hobsbawm, der wie kein anderer den Fokus nachfolgender Historikergenerationen auf die Briganten gelenkt hat. Aus seiner Sicht führten die Primitive Rebels, wie er sie nannte, einen vergeblichen Klassenkampf, weil sie nicht mit der Zeit gingen und im Grunde antimodern blieben. Für die Zeitgenossen im 19. Jahrhundert waren Entführungen aber zugleich auch genuin moderne Phänomene. In ihnen manifestierte sich das Zusammenwachsen der Welt und die rapide ansteigende globale Mobilität im 19. Jahrhundert. Zudem entwickelten sie sich rasend schnell zu globalen Medienereignissen, die auf dem seinerzeit modernsten Medium schlechthin basierten, nämlich der Telegrafie. Gerade diese Modernität unterschied die Brigantenentführungen im 19. Jahrhundert auch von Entführungen zum Beispiel aus der frühen Neuzeit, etwa durch die barbaresken Staaten in Nordafrika. Mein Sample besteht aus 35 Fällen mit 62 Entführten. Unter ihnen befanden sich zum einen Italo- und Grekophile Touristen, zum anderen Geschäftsleute, die in den Mittelmeerraum ausgewandert waren. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, damit Sie sich ein besseres Bild machen können. Der Londoner Broker William Mones beispielsweise fiel dem Briganten Gaetano Manso 1865 beim Ausflug zu den Ruinen von Pestum in die Hände. Ein Jahr später überfiel Manso vier Schweizer, die in einer St. Gallener Expat-Gemeinde in Salerno lebten. Der bereits erwähnte Perdikaris war nach Tanger ausgewandert, wo sich zahlreiche wohlhabende Europäer tummelten. Und die amerikanische Missionarin Ellen Stone bereiste um 1900 von Thessaloniki aus das Osmanische Reich, um das Christentum zu verbreiten. Stone war eine Ausnahme. Frauen galten nämlich als schwierige Geiseln, die den Strapazen einer Entführung nicht gewachsen waren. Und tatsächlich, die Entführungen dauerten in der Regel zwischen 6 Wochen und 6 Monaten und die Entführten mussten lange Nachtmärsche, extremes Wetter und Hunger aushalten. Frauen waren aber aus einem anderen Grund auch noch kompliziert. Ihre sexuelle Integrität musste gewahrt werden. Anderenfalls hätte der gute Ruf der Entführer gelitten. Tatsächlich legten die Briganten erstaunlich großen Wert auf ihr Image als Ehrenmänner. Als Mitglieder der mazedonischen Unabhängigkeitsbewegung 1901, besagte Ellen Stone, im Osmanischen Reich kidnappten, nahmen sie anstandshalber noch eine zweite verheiratete Frau mit. Ich möchte im Folgenden zuerst zeigen, wie die entführten Männer die Beziehung zu ihren Kidnappern verhandelten und dann den Blick auf die amerikanische Missionarin richten. Wie die Beziehung zwischen Entführten und Entführern im 19. Jahrhundert wahrgenommen wurde, hing aber nicht allein von der Erzählung der Geiseln ab. Die Briganten verfolgten ihre eigene Medienagenda und meldeten sich selbst zu Wort. Und ihre Perspektive werde ich im zweiten Schritt beleuchten. Fast alle ehemaligen Geiseln griffen nach ihrer Befreiung zur Feder und veröffentlichten Bücher und Zeitungsartikel über ihre Erlebnisse. Und glücklicherweise überlebten auch fast alle Geiseln. Deswegen haben wir recht viele von diesen besonderen Ego-Dokumenten. Diese Art Entführungsmemoiren waren zwischen den 1870er Jahren und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs so populär, dass man von einem eigenen Genre sprechen kann, das gemeinsame Merkmale ausbildete. Ein wiederkehrender Topos war gerade die innige Beziehung der Entführten zu ihren Entführern. Ich möchte Ihnen zusätzlich zu Perdicaris noch zwei weitere Beispiele geben, um das zu verdeutlichen. Der Schweizer Isaac Friedli erinnerte sich in seinem Buch geradezu liebevoll an Gaetano Manso. Er schrieb, sein Kopf zeigt ein fast griechisches Profil, doch ist die fein geschnittene, aber starke Nase etwas gebogen. Den edel geschnittenen Mund und das ziemlich starke Kinn umsäumt ein prachtvoller, mittelmäßig starker, blonder Bart. Die feinen, glänzenden, blonden Haare trägt er lang bis auf die Schultern. Seine Haltung wie sein Gang sind stolz, ich möchte fast sagen nobel. Johann Jakob Lichtensteiger, der mit Friedli und zwei anderen Schweizern bei Manso und seiner Bande 4 Monate ausharren musste, berichtet in seinem Buch über eine rührende Abschiedsszene. Zitat: Der Italiener ist mit dem deutschen Händedruck nicht befriedigt. Wir wanderten von Arm zu Arm und empfingen fast zärtliche Küsse. Die sentimentalen Worte sollten nicht von der Gewalthaftigkeit der Entführung ablenken. Perdicaris kehrte nie mehr in sein Haus in Tanger zurück, aus dem Raisuli ihn gekidnappt hatte. Die Erinnerung war zu verstörend. Und die Schweizer baten umgehend um Schutz durch die Carabinieri, als Manso 1870 aus dem Gefängnis ausbrach. Nimmt man die Texte gemeinsam in den Blick, wird klar, das emotionale Band zwischen Entführern und Entführten war in erster Linie eine narrative Strategie. Eine Strategie, mit der Perdicaris, Friedli und Co. ihren Opferstatus verhandeln und im Nachhinein umdeuten konnten. Die Autoren waren den Briganten monatelang vollkommen ausgeliefert gewesen. Sie hatten Todesangst und litten unter Erschöpfung und blutigen Fersen von den langen Nachtmärschen. Kurz, sie wurden dem Männlichkeitsideal des 19. Jahrhunderts kaum gerecht, das Durchsetzungsfähigkeit, Mut und Unabhängigkeit verband. Über die Beziehung zu den Briganten konnten die Autoren aber eine ganz andere Geschichte erzählen. Selbst in einer Situation der totalen Abhängigkeit hatten sie sich die Zuneigung und den Respekt ihrer Kidnapper verdient. Auf diese Weise wirkten sie weniger wie hilflose Opfer, sondern erlangten zumindest retrospektiv einen gewissen Grad an Handlungsmacht, Würde und eben Männlichkeit zurück. Die Anerkennung der Entführer war allerdings nur etwas wert, wenn die Briganten ehrenhaft waren. Und um dies zu belegen, nutzten Perdicaris und seine Leidensgenossen einen weiteren rhetorischen Kniff. Sie stützten sich auf zeitgenössische, physiognomische und phrenologische Erkenntnisse, die einen Zusammenhang zwischen Gesichtszügen, Statur und Charakter konstruierten. Profil und insbesondere Nase galten im 19. Jahrhundert als authentischer Ausdruck der Seele und belegten somit Mansos Integrität. Diese nachträgliche Neujustierung lässt sich auch auf der Bildebene nachvollziehen. Die Memoiren waren nämlich oft bebildert und dabei handelt es sich nicht um reine Illustrationen. Nur ein Beispiel, Mons Buch beginnt mit seinem eigenen Porträt, unterschrieben mit seinem Autogramm. Und dann auf der nächsten Seite unter dem Titel kommt ein Bild von Gaetano Manso. Hier präsentierte sich der Autor nicht nur würdevoll und als Herr seiner selbst. Er ist quasi auf Augenhöhe mit seinem Kidnapper und die beiden werden gemeinsam als Hauptfiguren eingeführt, wobei Mons als erster erscheint. Die folgenden Abbildungen, die in dem Buch sind, inszenieren dann eher eine Abenteuer als eine Leidensgeschichte. Also oben links sehen Sie die Entführung, als die Kutschen aufgehalten werden auf dem Weg nach Paestum und unten eine Szene mit den Briganten am Lagerfeuer. Die Memoiren erreichten zum Teil hohe Auflagen und trafen den Nerv der Zeit, wie zahlreiche Rezensionen berichten. Bleiben wir bei Mons, den die Londoner Times überschwänglich mit den Worten lobte: He tells his tale.
Er erzählt seine Geschichte in einem klaren und einfachen Stil und mit jener selbstbewussten Männlichkeit, die sich nicht scheut, natürlich zu sein. Tatsächlich fällt besonders die Selbstbeherrschung dieses Engländers auf und seine Unerschrockenheit im Angesicht von Tod und Gefahr.
Sogar Charles Dickens zeigte sich tief beeindruckt und lobte patriotisch in seiner Rezension: "Indeed, the self-possession of this Englishman and his contempt of death and danger stands out at all times." Mit ihren Texten behaupteten sich die ehemaligen Geiseln aber auch gegenüber ihren Heimatstaaten. Denn anders als man im Zeitalter in Zeiten des zunehmenden Imperialismus vermuten mag, nutzten diese die Fälle nur sehr selten zu internationalen Machtdemonstrationen, wie Roosevelt das bei Paddy Carus getan hatte. Die jeweilige nationale Presse skandalisierte zwar die Gewalttaten im Ausland und drängte zu entschiedenem Handeln, dem gaben die Regierungen aber in der Regel nicht statt. Sie verständigten sich meist mit den Gaststaaten darauf, dass die Entführten selbst die Verantwortung für ihr missliches Schicksal trügen. Als selbstverschuldete Opfer hatten sie weder Anspruch auf Rettung noch auf Entschädigung oder Erstattung des gezahlten Lösegeldes. Aus dieser Perspektive wird auch deutlich, viele der ehemaligen Geiseln waren auf die Einnahmen durch die Memoiren und ihre Publikationen angewiesen, denn sie hatten sich für die Lösegelder hochverschuldet. Nichtsdestotrotz war die Frage von privater Schuld und staatlicher Verantwortung um 1900 so drängend, dass europäische und amerikanische Völkerrechtler und juristische Berater in den Außenministerien darüber diskutierten. Die Experten fanden hier ein einhelliges Urteil. Für die Herkunfts- wie die Gaststaaten bestand, wenn überhaupt, nur eine moralische Verpflichtung, Entführungsopfer zu retten oder im Nachhinein zu entschädigen. Das damalige Völkerrecht entlastete die Staaten und kümmerte sich nicht um die Opfer. Wie sah das nun bei Ellen Stone aus? Auch sie ergriff öffentlich das Wort. Samuel McClure, der Herausgeber des gleichnamigen Magazins, reiste extra nach Thessaloniki, um sich Stones Geschichte exklusiv zu sichern. Und der Veranstaltungsmanager James Pond überredete sie zu einer mehrmonatigen Vortragsreise durch die USA. Für ein Eintrittsgeld konnten die Zuschauer die Geschichte der Missionarin aus ihrem eigenen Mund hören. Auch in Stones Erzählung zeigten sich die Entführer von ihrer besten Seite. Sie schenkten ihr zum Beispiel Blumen oder fingen zu Thanksgiving extra einen Truthahn für sie. Die Rezensenten stießen sich auch keineswegs an Stones gutem Verhältnis zu ihren Entführern. Sie störte etwas ganz anderes: die Tatsache, dass eine Frau überhaupt das Wort ergriff, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Als alleinstehende ältere Frau, die ein hochmobiles und selbstbestimmtes Leben in der Fremde führte, entsprach Ellen Stone ohnehin nicht dem zeitgenössischen Frauenbild. Darüber hinaus forderte ein öffentlicher Auftritt zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer noch zeitgenössische Vorstellungen von Weiblichkeit, Häuslichkeit und Anstand heraus. Dementsprechend ätzte eine Lokalzeitung aus San Jose: "Miss Ellen Stone visited San Jose a few weeks ago to tell..."
Frau Ellen Stone besuchte St. Joseph's vor einigen Wochen, um auf dem Podium über die Grausamkeiten während ihrer Gefangenschaft in den Bergen des Balkans zu berichten. Sie nutzte ihre Erfahrungen und die dadurch erlangte Bekanntheit, um Geld zu verdienen. Tatsächlich, kaum hatte sie nach ihrer Entführung die Vereinigten Staaten erreicht, verhandelte sie bereits mit Zeitschriften über die Veröffentlichung ihrer Geschichte.
Männern wurde so etwas nicht vorgeworfen. William Mons hatte gleich zwei Bände über seine Erlebnisse mit Gaetano Manzo verfasst und konnte sich neben einer englischen über eine amerikanische Ausgabe freuen. Ian Paddy Carus veröffentlichte jedes Mal, wenn Raisuli wieder einen Europäer oder Amerikaner in seine Gewalt brachte, einen neuen Artikel über seine eigene Geschichte. 1907 zum Beispiel unter dem bizarr anmutenden Titel "How to Enjoy Captivity with Raisuli by his former captive Mr. Ian Paddy Carus". Woher rührte die harsche Kritik an Ellen Stone? Die Missionarin entsprach nicht den Erwartungen an eine Frau und schon gar nicht denjenigen an ein Opfer. Allein der Anschein, sich bereichern zu wollen, lief bei einer Frau und noch dazu einer Missionarin konträr zur Vorstellung von Opferschaft, und die Journalisten erkannten ihr das erfahrene Leid rundweg ab. Wie die ehemaligen Geiseln schlussendlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, hing auch von ihren Kidnappern ab. Den Briganten war bewusst, dass es einen Massenmarkt für Entführungsmemoiren gab und dass Imagepflege in eigener Sache angebracht war. Bemerkenswerterweise unterschied sich die Medienstrategie der Entführer kaum von derjenigen ihrer Opfer. Sie setzten ebenfalls auf Emotionen. Raisuli, der durch die Entführungen selbst zum Celebrity geworden war, ließ sich von der englischen Reporterin Rosita Forbes interviewen. Dabei kam er auch auf Paddy Carus zu sprechen und schwärmte: "I spoke to him as a brother and I said..."
"Ich sprach mit ihm wie mit einem Bruder und sagte, dieses und jenes hat der Sultan mir angetan. Am Ende meiner Rede schüttelte mir Paddy Carus die Hand und sagte, du hast richtig gehandelt."
Histo Tschernopew schließlich, der mazedonische Unabhängigkeitskämpfer und Revolutionär, der Ellen Stone mit seinen Kameraden entführt hatte, breitete seine Erlebnisse mit der Missionarin vor einem amerikanischen Reporter aus, wobei er eine geradezu groteske Täter-Opfer-Umkehr betrieb. Er berichtete, "But what can you do with an angry elderly?"
Aber was kann man schon tun, wenn einen eine wütende, ältere und sehr angesehene Frau anstarrt? Einmal machte sie plötzlich eine Bewegung mit ihrem Regenschirm. Sie trug immer diesen Regenschirm und ihre Bibel und einen Hut. Nun, vielleicht war es Einbildung meinerseits, dass sie mit dem Regenschirm hantierte, aber ich stolperte rückwärts aus der Hütte, um meine Würde zu wahren. Aber viel davon konnte ich nicht retten.
Tschernopew beschrieb augenzwinkernd ein Verhältnis auf Augenhöhe. Die Vorstellung, dass eine stattliche ältere Dame paramilitärische Freiheitskämpfer mit ihrem Sonnenschirm in Schach hält, entbehrt auch nicht einer gewissen Komik. Dafür bedient er aber gezielt Ressentiments gegen Frauen und zeichnete das Bild einer biestigen alten Jungfer. Sich selbst und seine Kameraden stilisierte Tschernopew dagegen zu Leidtragenden, die sich für ihre politischen Überzeugungen sogar den Launen einer übergriffigen Gouvernante aussetzten. Hier wird auch ein wesentlicher Unterschied zu Raisuli und Manzo deutlich. Pathos blieb männlichen Geiseln vorbehalten. Die gewalthafte Erfahrung einer Frau verkam zur Komödie. Mit ihren eigenen Darstellungen rechtfertigten Raisuli, Manzo, Tschernopew und ihre Taten und hegten unter gehöriger Mithilfe der Medien deren Gewalthaftigkeit öffentlichkeitswirksam ein. Dabei zeigten sich die Primitive Rebels wenig primitiv, sondern ausgesprochen medienaffin und modern. Nimmt man die Texte und Bilder der Entführten und ihrer Entführer gemeinsam in den Blick, führt dies einen erstaunlichen Punkt vor Augen. Entführer und Entführte waren auf die Zuneigung des jeweils anderen angewiesen, um die eigenen Erlebnisse und die Taten zu legitimieren. Man könnte ja auch von einer emotionalen Co-Abhängigkeit sprechen. Ich komme noch einmal zur Frage in meinem Vortragstitel zurück. Warum wurde das Stockholm-Syndrom nicht im 19. Jahrhundert erfunden? Beziehungsweise warum galt eine positive Beziehung zu den Entführern nicht als anstößig oder krankhaft? Das hatte drei Gründe. Erstens war eine emotionale Verbindung zwischen Entführern und Entführten männlich konnotiert und widersprach somit nicht den zeitgenössischen Geschlechterrollen. Zweitens sorgten die Briganten selbst dafür, dass Frauen nicht in verfängliche Situationen gerieten, indem sie sie ritterlich verschonten oder wie in Stones Fall eine Anstandsdame mitnahmen. Drittens mochten die Entführungen fundamentale Fragen nach staatlicher Verantwortung und zwischenstaatlichen Beziehungen aufwerfen. Das Mittelmeer war aber weit weg von den europäischen und amerikanischen Zentren. In mehrfacher Hinsicht handelt es sich bei den Brigantenentführungen um eine Randerscheinung, die die Herkunftsgesellschaften nicht bedrohten. Damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Hätte Perdicaris seinen Artikel How to Enjoy Captivity in den 1970er Jahren geschrieben, hätte man ihn nicht nur für verrückt gehalten, sondern für den gefährlichen Sympathisanten einer terroristischen Bewegung. Was hatte sich rund 100 Jahre später in Europa und den USA geändert? Hier sind drei Aspekte zentral. Erstens ist die Erfindung des Stockholm-Syndroms eng mit dem Kalten Krieg verknüpft. Die Länder des Westens und ganz besonders die USA fürchteten die Infiltrierung der eigenen Bürger mit dem Kommunismus. Als besonders gefährlich galt das sogenannte Brainwashing. Einen wichtigen Einschnitt markierte hier der Koreakrieg, in dem tausende amerikanische Soldaten in Kriegsgefangenschaft gerieten und bei ihrer Freilassung 1952 als Brainwash galten. Obwohl sich schnell herausstellte, dass weder die Chinesen noch die Russen über elaborierte Methoden des Brainwashing verfügten, startete die CIA 1952 eine verdeckte Medienoffensive, die die amerikanische Bevölkerung eindringlich vor den Gefahren der kommunistischen Gehirnwäsche warnte. Zweitens flammte die Angst vor der Gehirnwäsche in den 1970er Jahren im Kontext des internationalen Terrorismus wieder auf. Selbsterklärte antiimperialistische Freiheitsbewegungen bedienten sich zunehmend des Instruments der Diplomaten- oder Flugzeugentführung, um ihre Ziele durchzusetzen. Nun mussten sich westliche Regierungen nicht nur um die ideologische Integrität von Militärs sorgen, sondern auch um die ihrer Mitarbeiter und vor allem um die von Zivilisten. Zudem zielten diese bald als Terroristen bezeichneten Verbrecher offen darauf ab, westliche Staaten als imperiale Gewaltsysteme zu demaskieren. Der Sympathisantendiskurs, der in der Bundesrepublik im Zusammenhang mit der RAF entstand, zeugt von der Bedrohung, die viele in einer möglichen linksradikalen Beeinflussung der Gesellschaft erkannten. Dass sich 1973 vier Stockholmer Bankangestellte mit zwei Kleinkriminellen solidarisierten, war kurios, hatte aber nicht das Potenzial, das Königreich Schweden zu destabilisieren. Im Zusammenhang mit dem Terrorismusphänomen bekam das Verhalten von Geiseln jedoch eine ganz neue Bedeutung. Das sieht man auch daran, dass Psychiater und Kriminologen, und es waren ganz überwiegend Männer, damit umgehen. Diese hatten sich vor allem auf Täterprofile konzentriert. In den 70er Jahren rückten dagegen die Opfer terroristischer Gewalt in den Fokus. Auf der Konferenz Dimensions of Victimization, auf der Ockberg 1977 das Stockholm-Syndrom erklärt hatte, begründete sein Kollege Ronald Grelinson das neue Interesse an den Opfern. Zitat: "From the psychological perspective, it would be interesting to develop a victim profile to gain insights into who would be a good hostage and who would crack under the strain." Wer drittens eine gute Geisel in Anführungszeichen war und wer unter dem Druck einer Entführungssituation zusammenbrechen würde, hing für die Zeitgenossen ganz wesentlich vom Geschlecht ab. Die Erfindung des Stockholm-Syndroms lässt sich deshalb nicht allein im Terrorismuskontext verstehen. Ebenso wichtig ist hier der Geschlechterdiskurs der 1970er Jahre. Dieser wurde einerseits geprägt von der Frauenbewegung. Die weibliche Emanzipation schien das Fundament westlicher Gesellschaften zu erschüttern. In den Augen ihrer Gegner wendeten sich Frauen nicht nur von Institutionen wie Ehe und Familie, sondern damit ganz grundsätzlich vom Staat und seinen Normen und Werten ab. Die sogenannte sexuelle Revolution und die Einführung der Pille in den 1960er Jahren machten weibliche Sexualität zudem zu einem hochumstrittenen und umkämpften Thema. Zugleich waren sexualisierte Frauendarstellungen in den 1970er Jahren im Kino, Fernsehen und Presse omnipräsent. Man denke in den USA etwa an Charlies Engel oder an Wonder Woman, in Deutschland an die Schulmädchenreports oder die Fernsehserie Klimbim. Beides, die Frauenbewegung und die Sexualisierung, prägten die Auseinandersetzung mit dem Stockholm-Syndrom. Die emotionale Hinwendung zu den Entführern bedeutete eine emotionale Abwendung von der Kernfamilie, vom Staat und von der Gesellschaft. Regierung, Polizei und Ehemänner konnten ihnen weder während noch nach der Entführung trauen. Was die Solidarisierung mit Terroristen in den Augen der Zeitgenossen so anstößig machte: Die Frauen waren keine passiven Opfer. Indem sie sich mit ihren Entführern identifizierten, wurden sie zu aktiven Mittäterinnen. Den Zusammenhang von Frauenbewegung, Terrorismus und Täterschaft zog auch ein Artikel in der Washington Post 1977, in dem er fragte: "Is the pattern of women's crimes changing?"
Verändert sich, wie Frauen Verbrechen begehen? Sind kriminelle Frauen gewalttätiger geworden? Fördert die heutige Frauenbewegung die Kriminalität von Frauen?
Und die Kriminologin Frieda Adlers bezeichnete 1978 in der New York Times Terrorismus als eine deviante Form des Feminismus und fragte plakativ: "Why is the hand that once rocked the cradle now sometimes tossing a grenade?"
Warum wirft die Hand, die einst die Wiege schaukelte, nun manchmal eine Granate?
Die Sexualisierung weiblicher Geiseln lässt sich wiederum nicht nur anhand reißerischer Medienberichterstattung nachzeichnen. Sie prägte zum Teil auch das psychiatrische und kriminologische Wissen der 1970er Jahre. Obwohl sich Ockberg und seine Kollegen kaum explizit über Geschlechterrollen äußerten, ist es bemerkenswert, dass in vielen Publikationen die implizite Grundannahme vorherrscht, Frauen seien von Natur aus anfälliger, ihren Kidnappern zu verfallen. Tatsächlich handelt es sich in den benutzten Fallbeispielen ganz überwiegend um weibliche Geiseln. Auf der Konferenz behauptete etwa ein Team von Verhaltenswissenschaftlern, das Stockholm-Syndrom fände sich häufiger bei Personen mit hysterischen Persönlichkeiten, wobei sich die Wissenschaftler hier auf Sigmund Freuds stark vergeschlechtlichte Hysteriediagnose bezogen. Als Beispiel für die angebliche mentale Disposition musste neben den Stockholmer Bankangestellten meist Patricia Hearst herhalten, die sich 1974 nach ihrer Entführung durch die Sudanese Liberation Army in den USA eben dieser angeschlossen hatte. In seinem Beitrag "Law Enforcement, Police and Ego Defense of the Hostage" im FBI Law Enforcement Bulletin von 1979 nutzte Special Agent Thomas Strenz, der auch ein Mitglied der berühmten Behavioral Science Unit im FBI war, mehrere Bilder zur Illustration. Und hier sehen Sie eine Abbildung, die die Geiselnahme in der Stockholmer Bank illustrieren soll. Man sieht, wie eine der Bankangestellten, die schreiend den Kopf in den Nacken wirft, dabei wallt ihr langes Haar, die Brüste zeichnen sich unter der Bluse ab und ihr offensichtlich panisches Verhalten ließe sich wohl durchaus als hysterisch bezeichnen. Eine weitere Abbildung illustrierte eine Flugzeugentführung. Die Frau hier in der ersten Reihe klammert sich ängstlich mit Körperkontakt an ihren männlichen Sitznachbarn und zeigt dabei viel Bein. Ihre Lippen und hohen Wangenknochen wirken sinnlich und sie blickt den Betrachter direkt an. Und ihr Begleiter scheint zwar überrascht, sitzt aber immer noch breitbeinig und raumgreifend auf seinem Platz. Offensichtlich musste auch Expertenwissen auf fesselnde und unterhaltsame Weise präsentiert werden. Die Bilder sind aber wieder mehr als bloße Illustrationen. Sie sind eng mit dem Text verknüpft und profitieren von dessen Wissenschaftlichkeit, sodass sie auf die Zeitgenossen ebenfalls wie wissenschaftlich wertvolle Darstellungen wirken konnten. Ging es darum, Widerstandsmechanismen gegen die Vereinnahmung der Geiselnehmer zu analysieren, scheint dies den Psychiatern und Kriminologen zufolge in erster Linie Männern gelungen zu sein. Strands bezog sich in seinem Aufsatz auf Geoffrey Jackson, den britischen Botschafter in Uruguay, der 1971 von Tupamaros entführt wurde. Und der schreibt, he remains so Strands anerkennt.
Er bleibt mit seinen Gedanken und Handlungen ein Botschafter, ein Vertreter der Königin und beeindruckte seine Bewacher so sehr durch seine Würde, dass sie gezwungen waren, regelmäßig seine Wachen zu wechseln und ihn zu isolieren, aus Angst, dass er die Wachen davon überzeugen könnte, dass seine Sache gerecht und ihre töricht sei.
Also quasi eine Art umgedrehtes Stockholm-Syndrom. Und der amerikanische Agrarwissenschaftler Claude Fly, der 1971 ebenfalls in die Hände der Tupamaros fiel, entzog sich einer Beeinflussung laut Strands, indem er eine 50 Seiten lange christliche Checkliste schrieb, in which he was able to create his own world and insulate himself against the hostile pressures around him. Die beiden Männer widerstanden ihren Kidnappern, weil sie rational blieben, sich mit dem Staat der britischen Monarchie oder der Bibel identifizierten. Woher hatte Strands dieses Wissen über Jackson und Fly? Die beiden hatten Entführungsmemoiren geschrieben. Auch Jackson und Fly wollten nicht als Opfer wahrgenommen werden. Im Titel Surviving the Long Night klingt ja auch das heute oft gebräuchliche aktive Survivor an. Wissenschaftler stützten sich immer wieder vollkommen unreflektiert auf die beiden Bücher, ohne die Schreibkonvention dieser speziellen Publikationen zu berücksichtigen. Dass viele Psychiater und Kriminologen nicht an Universitäten tätig waren, sondern für Thinktanks, wie die noch heute einflussreiche Rand Corporation arbeiteten, oder für Versicherungsfirmen, die sich auf Kidnap und Ransom Policen spezialisierten, verweist auf eine umfassende Transformation der Staatlichkeit, die Charles Mayer als das Ende des Project State beschrieb. Rand erstellte beispielsweise im Auftrag des State Department praktische Handreichungen zum Umgang mit transnationalen Entführungen. Dazu interviewten die Rand-Mitarbeiter unter anderem ehemalige Geiseln, um dann so Best-Practice-Handreichungen zu erstellen. Einige der Interviews waren Teil eines Lehrfilms für Diplomatenschulungen vor Auslandseinsätzen und enthielten Tipps, wie man eine Geiselnahmesituation möglichst unbeschadet überstand. Was die zukünftigen Geiseln lernen sollten? Selbsthilfe. Sie waren selbst für ihre Sicherheit und für ihr Überleben verantwortlich. Diese Sichtweise spiegeln auch Jacksons und Fly-Memoiren wieder, nicht zuletzt die Checklist, die dann eben weitergegeben wird, auch an die Leser. Besonders in Großbritannien setzte das Foreign Office auf Versicherungsunternehmer wie aus der Lloyds-Gruppe. Diese kalkulierten das Risiko, entführt zu werden, implementierten präventive Maßnahmen, übernahmen im Ernstfall die Verhandlungen und erstatteten schließlich das Lösegeld. Oder, wie es die Historiker Richard Aldrich und Lewis Harrington auf den Punkt bringen, die britische Regierung lagerte zentrale globale Sicherheitsaufgaben an Dritte aus. Global agierende Thinktanks und Versicherungsunternehmen beanspruchten eine Rolle im Feld der Governance in den 1970er Jahren und übernahmen Aufgaben, die der Staat nicht übernehmen konnte oder oftmals nicht mehr übernehmen wollte. Darin allein einen Ausdruck des Neoliberalismus zu sehen, griff aber zu kurz. Die Herkunftsstaaten von den Entführungsopfern versuchten im Grunde bereits im 19. Jahrhundert, die Verantwortung für ihre in Not geratenen Staatsbürger von sich fernzuhalten. Wie sah das in der Bundesrepublik aus? Bundesrepublikanische Politiker und Diplomaten waren wenig praktisch veranlagt. Sie setzten ganz auf das Völkerrecht, um das Kidnapping-Problem zu lösen. Im Umgang mit Entführungen zeichnen sich in den 1970er Jahren also nationale politische Kulturen ab, die jeweils bestimmte Lösungsansätze präferierten. Ich habe in meinem Vortrag Schlaglichter auf das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts und auf die 1970er Jahre geworfen und Ihnen den Anfangs- und Endpunkt meines Projekts vorgestellt. Welchen Mehrwert bringt Ihnen diese lange Perspektive über rund 100 Jahre? Abschließend möchte ich dazu drei Beobachtungen festhalten. Erstens, aus den 1970er Jahren ins 19. Jahrhundert zurückzublicken, ermöglicht es, scheinbare Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Eine positive Beziehung zwischen Geisel und Kidnapper konnte viele Gründe haben, die aber weniger über den Geisteszustand der Entführten etwas aussagt, als dass sie vielmehr zeitgenössische gesellschaftliche Konventionen und Erwartungen offenlegt. Zugleich wurde deutlich, wie umkämpft jeweils Zuschreibungen von männlicher und weiblicher Opferschaft sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert waren, auch wenn die dahinterstehenden Konflikte sich geändert haben. Für uns heute kann diese Erkenntnis dafür sensibilisieren, unsere Erwartungen an das Verhalten von Entführungsopfern und ihren Familien sowie individuelle Formen der Verarbeitung von Gewalterfahrungen zu reflektieren. Bei langen Untersuchungszeiträumen fragen wir zweitens immer nach Kontinuitäten und Brüche. Eine Konstante, die den Umgang mit Entführungen und Entführungsopfern im 19. und 20. Jahrhundert ganz wesentlich prägte, waren die Massenmedien. Entführte und Entführer zeigten sich gleichermaßen medienaffin, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen und ihre Handlungen zu legitimieren. Experten stützten sich auf massenmediales Wissen und nutzten die Medien, um ihr eigenes Expertenwissen zu verbreiten. Zeitungen, Reporter, Fernsehen waren im Entführungskontext nicht nur Medien im Sinne von Vermittlern, sondern zentrale Akteure. Und das nicht erst im Medienzeitalter des 20. Jahrhunderts, sondern bereits im 19. Jahrhundert. Dabei spielten die Massenmedien oftmals eine ambivalente Rolle. Sie boten Entführungsopfern und ihren Familien ein öffentliches Forum. Zugleich drängten sie diese oftmals in das Licht der Öffentlichkeit mit all seinen Schattenseiten. Und aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive lohnt drittens der Blick zurück ins 19. Jahrhundert, um sozialwissenschaftliche Terrorismuskonzepte der 1970er Jahre zu historisieren. Diese prägen die heutige, auch historische Forschung zum Teil noch. Dass es sich dabei um kein neutrales Wissen handelt, zeigt allein schon das Beispiel des Stockholm-Syndroms deutlich. Niemand setzt die Kontinuitäten und Brüche im Entführungskontext vom 19. bis ins 20. Jahrhundert so gut in Szene wie Hollywood. Im Spielfilm The Wind and the Lion hatten Raisuli und Perdicaris 1975 ein überraschendes oder vielleicht auch doch gar nicht so überraschendes Revival. Der Film erzählte das Entführungsdrama prominent besetzt mit Sean Connery als Raisuli. Die Besetzung der Perdicaris-Rolle stellte dagegen ein Problem dar. Ein 64 Jahre alter Mann, der sich in seinen Entführer in Anführungszeichen verliebt, das hätte in den 1970er Jahren kaum das Potenzial zu einem Kassenschlager gehabt. Der Film fand dafür eine naheliegende Lösung und machte aus allen Perdicaris kurzerhand die schöne junge Amerikanerin Eden Perdicaris. Es mag kurios anmuten, dass Hollywood genau in dem Moment, in dem das Stockholm-Syndrom als gesellschaftliche Bedrohung geframed wurde, auf diese Liebesgeschichte setzte. Es zeigt aber vor allem, dass Entführungen und die Beziehungen zwischen Kidnapper und Geisel existenzielle Fragen aufwerfen, die uns im Grunde heute noch beschäftigen. Vielen Dank.
Das war die Historikerin Juliane Hornung mit ihrem Vortrag Liebe in Gefangenschaft. Oder warum das Stockholm-Syndrom in den 1970er und nicht in den 1870er Jahren erfunden wurde. Juliane Hornung hat ihren Vortrag am 16.03.2026 am Historischen Kolleg in München gehalten. Und wenn ihr noch mehr Geschichtsthemen hören wollt, wir haben noch einige weitere Vorträge vom Historischen Kolleg in unserem Hörsaalarchiv und die Links dazu, die findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.